Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit dem aktuellen Kinofilm von Julia Ducournau, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Titan.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hi Lukas.
Hallo Lukas, ich grüße dich und ich grüße euch, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer an den mobilen Endgeräten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lu Cinema.
Ja, stimmt, Lu Cinema, das habe ich ganz vergessen. Richtig, ja, wir sprechen ja wieder einen aktuellen Kinofilm. Ein Film, über den ja in letzter Zeit sehr, sehr viel geredet wurde, ne? Der durchaus für Aufsehen gesorgt hat, er war ja sehr erfolgreich in Cannes, wo er seine Premiere gefeiert hat, hat dort die Goldene Palme gewonnen. Worüber reden wir denn, Lukas?
Wir reden über den zweiten Film der Regisseurin Julia Ducournau.
Ich hätte es jetzt auch so ausgesprochen.
Ich spreche es ja richtig aus.
Das wird uns noch öfters so gehen, glaube ich.
Ich habe es ein paar Mal geübt, aber es ist wirklich schwere Name für deutsche regionale Zungen wie mich.
Ja.
Aber ja, um ihren zweiten Langfilm Titan.
Aber weißt du was? Titan, dieser Film, der ist ja ganz interessant, aber erstmal interessiert mich nochmal was ganz anderes. Mm-hmm. Lukas, was hast du eigentlich zuletzt so gesehen?
Also man kann den Film Titan ja so ein bisschen einbinden. Wir waren ja im Kino vor mehreren Wochen und nach der Sichtung von Titan habe ich mir schon ein paar Filmchen angeguckt, die Zeit war da. Und auf so ein paar kann ich ja mal ganz kurz eingehen. Was vielleicht ganz erwähnenswert ist, was vielleicht auch mal für euch Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant wäre, die Filme House of Voices von dem französischen Regisseur Pascal Loyer, also dem Martyrs-Regisseur, und Das Waisenhaus von J.A. Bayona. Zwei Filme, die ein ähnliches Setting haben, spielen in einem Waisenhaus, beziehungsweise in waisenhausartigen Gebäuden, sind ja so Haunted House Horrorfilme und sind in ihren Gemeinsamkeiten sowohl als auch in ihren Verschiedenheiten dann doch ganz interessant, so back-to-back mal zu sehen, um das Ganze aus verschiedenen Zeiten sind es jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, House of Voices ist aus dem Jahr 2004 und Das Waisenhaus aus dem Jahr 2008, wenn mich nicht alles täuscht. Also liegen nur 4 Jahre dazwischen. Sind beides keine Hollywood-Produktionen. Einmal aus Frankreich, Belgien und dann noch einmal aus Spanien. Also europäische Filmproduktion. Und das Ganze mal zu sehen, wie Haunted House Horror innerhalb eines gleichen Settings dann doch im Horror-Sinne unterschiedlich sein kann, war ganz interessant. Die Ansatzpunkte und so diese ganzen Erzählstränge, wo der Fokus hinverlegt wird, um Spannung zu erzeugen, wie Spannung erzeugt wird. Das sind mal zwei Filme, die man sich mal durchaus nacheinander ansehen kann. House of Voices gibt es bei Netflix und Amazon Prime oder nur Netflix, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und Haus der Stimmen, also House of Voices von Pascal Loyer, gibt es derzeit, ich glaube, nur als Blu-ray und DVD bei Amazon käuflich zu erwerben. Für unter 10 Euro, ich glaube so für 7 bis 8 Euro. Also ist noch im Rahmen.
Wie man es halt fast so kennt von den Filmen von Loyer, oder?
Ja.
Das hat ja nicht ins Streamingdienst unbedingt.
Ja, also es ist ein sehr, sehr kleiner Horrorfilm, ein sehr, sehr unbekannter Horrorfilm, aber dann doch so ein Horror-Kleinod. Also okay. Kann man sich durchaus mal angucken. Setzt ja dann doch relativ früh an der Phase des Haunted House Horrors an. Gerade was in den 2000er kommt ja dann einiges, gerade dann auch 2010 mit Paranormal Activity, Insidious, Conjuring. Da wird das Ganze dann ja nochmal ellenlang breit getrampelt. Und hier haben wir ja, ich würde nicht sagen einen der ersten, weil dieses Haunted House ja auch so ein bisschen vom Gothic Horror kommt, der dann auch in den 1920er und 30er Jahren irgendwie ansetzt. Aber sag mal, von den Horrorfilmen der Neuzeit ein kleiner, sehr interessanter und wirkungsvoller Film.
Und ich habe keinen einzigen davon gesehen, von diesen Filmen.
Achso, auch nicht Das Waisenhaus?
Nee, habe ich auch nicht gesehen.
Okay.
Nee.
Produzent, vielleicht so als Funfact, habe ich vergessen. Der Produzent, achso, klar. Schau schnell nach.
Eli Roth vielleicht? Nee. Wer produziert gerne
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ach, Guillermo del Toro.
Natürlich. Ach, Guillermo del Toro, ja, alles klar.
Hm? Genau, also Pan's Labyrinth, falls das, glaube ich, mehreren was sagen sollte, als das Waisenhaus.
Genau.
Da war ja Regisseur, hier nur Produzent, aber vielleicht da mal so ein kleiner roter Faden.
Und wer Pan's Labyrinth nicht kennt, Shape of Water, sein Oscar-Gewinner, ist da vielleicht noch erwähnenswert. Die habe ich leider nicht gesehen, aber was ich gesehen habe und wovon ich weiß, dass wir es beide gesehen haben, ist Halloween Kills. Mhm. Den haben wir im Kino gesehen, ja. Und sind durchaus mit ein bisschen gemischten Gefühlen, glaube ich, rausgegangen, wie wir das danach hatten. Ich muss wirklich sagen, dass ich den Film auf eine gewisse Art und Weise, wir werden den jetzt natürlich hier nicht besprechen, aber ich hätte mir fast danach so eine Folge darüber gewünscht, weil ich den wirklich in einer gewissen Weise hochinteressant fand. Auch, es ist ein extrem politischer Film, das kann man vielleicht sagen, aber auch ein Film, der politisch extrem ambivalent ist, was ihn irgendwie ziemlich spannend macht und ziemlich interessant für mich. Ich fand den gar nicht mal so schlecht, im Großen und Ganzen. Entgegen dessen, was man so über den Film hört, das ist ja so eine absolute Vollkatastrophe, wird komplett zerrissen in der Kritik, das Ding.
Ach so, ich dachte, es wäre eher so bipolar, also es gibt die und die.
Ja, durchaus. Aber ich glaube, überwiegend negativ. Also ich habe eigentlich fast nur negative Kritiken zu dem Film gelesen, gehört und hat auch einen Letterboxd-Score von 2, noch was. Also es ist echt nicht dicke.
Ja, also ich reihe mich eigentlich in diejenigen ein, die den Film da zumindest bei Letterboxd als relativ schlecht bewertet haben. Anderweitig habe ich den Film nicht kritisiert, außer jetzt halt face-to-face. Aber habe jetzt kein Schriftstück oder so, wo ich mich mit dem Film mal auseinandergesetzt habe. Aber ich kann sagen, dass ich den Film trotz der relativ schlechten Bewertung auch nicht schlecht fand. Also es ist ein typischer Halloween-Film. Also dieser Stil und die Konvention, die man aus dem Carpenter-Film kennt und aus relativ guten Filmen, die alle danach folgen, die Sequels und Prequels und so weiter. Da macht der Film schon viel richtig. Behält diese Vorstadt-Ornamentik bei, die man vor allem aus den Carpenter-Filmen kennt, übernimmt Versatzstücke aus bekannten Musikstücken der Originalfilme oder des Originalfilms. Und von daher ist das schon mal ein stimmiges Setting. Wo ich so ein bisschen mir ein paar Gedanken drüber gemacht habe, was den Film dann letztendlich so ein bisschen abwertet, ist einfach der Handlungsinhalt an sich. Also der Film geht, ich glaube, 100 Minuten oder so, vielleicht auch 105 Minuten oder so, oder war es kürzer? Ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Und die kommen einem dann doch, ob des furchtbar hohen Kill-Counts, relativ lang vor. Und werden, sag ich mal, mit Handlungs- oder mit Erzählungsstücken gefüllt, die mehr oder minder interessant sind, die mehr oder minder sinnvoll sind. So dieser Generationenstreit oder dieser Generationenkampf Oma, Mutter, Tochter gegen die Übermacht des Horrors, der jetzt nun seit, ich sag einfach mal 50 Jahren sein Unwesen treibt. Ist dann doch in Teilen, also wird politisiert, natürlich, wie auch schon in den 70ern wird es jetzt auch natürlich in neuere Zeiten transkribiert in die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts und ist da auf jeden Fall diskussionswürdig. Man kann drüber reden, aber nicht, weil der Film so eine hohe Qualität hat, sondern weil er eben diese Brocken hinwirft, über die man reden kann. Ja. Ich finde nicht, dass der Film jetzt politischen Inhalte, diese aktuellen Inhalte auf der Metaebene super verarbeitet, dass der Film einen zu einer neuen Erkenntnis verhilft, sondern man bekommt die Themen hingeworfen, verarbeitet die selbst für sich, um sich dann vielleicht angestoßen durch den Film zu neuer Erkenntnis zu befördern. Hm. Aber da spreche ich dem Film so ein bisschen die Qualität ab. Ich glaube, man hat es auch im Kinosaal gemerkt, es war nicht relativ voll, also man muss sagen, es war der Donnerstag, an dem der Film rauskam. Das war, glaube ich, die zweite Vorstellung hier in Erfurt im CineStar. Hm. Saal war relativ gut gefüllt für Erfurter Verhältnisse. Es wurde halt einfach als ja, Slasher-Komödie, würde ich fast schon sagen, aufgefasst. Also es wurde viel, viel, viel gelacht. Und das zeigt vielleicht auch schon, wo das Halloween-Franchise hin avanciert. Ähnlich wie es vielleicht die Freitag der 13. Filme oder die Nightmare on Elm Street Filme getan haben, dass Halloween das Ganze jetzt auch so macht.
Ja, das finde ich in dem Zusammenhang aber eigentlich schon fast wieder eine Stärke des Films, weil der Film ja schon diesen Buhmann Michael Myers aufbaut, sozusagen dieser alte weiße Mann, der wird sozusagen auch schemenhaft gezeichnet, wenn die Maske dann mal ab ist und so, das kennen wir ja schon aus dem ersten Teil, ne? Und dieser wütende Mob, der sozusagen den Grauen aus der Gesellschaft vertreiben möchte, ne? Also dieses Symbol vertreiben möchte. Und eigentlich finde ich, dass dieses fast schon Komödienhafte und dieses, dass wir fast schon für Michael rooten, dann wieder eine Qualität von dem Film ist, weil er die Schauwerte bietet und wir ja nicht wollen, dass die Schauwerte aufhören in diesem Sinne, ja. Mhm. Also, dass es immer weitergeht. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass dieser politische Subtext in einer gewissen Weise, also er macht das nicht gerade subtil, ne? Mhm. Er schmeißt das schon sehr, sehr klar hin. Also, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber er schlachtet halt vor allem auch sehr diverse Menschen ab und so, ne? Und Menschen, die vielleicht nicht so diesem alten, klassischen, ja, christlichen, konservativen Bild in einer gewissen Weise irgendwie entsprechen oder so, ne? Sondern es sind schon eher progressive Menschen, die hier auf der Agenda stehen, abgeschlachtet zu werden. Von daher ist es nicht sehr subtil. Aber ich finde es im Großen und Ganzen doch, fand ich es ganz ergiebig und schon ein bisschen was, auf was man rumkauen kann. Mhm. Ja.
Auf jeden Fall ist jetzt wahrscheinlich auch der Absicht des Films oder der Intention des Films geschuldet, dass es eben keine Arthouse-Horror sein soll, sondern eben dieser 70s und 80s Slasher, der dann eben auch so ein bisschen, na, nicht so sleazy, also jetzt nicht irgendwie so anrüchig daherkommt. Dafür ist er eigentlich schon wieder zu clean. Aber ja, ich sag mal, für Kinofilme der letzten Jahre dann doch schon an Schauwerten einiges, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, gerade was eben die Gore- und Slasher-Effekte betrifft, da wird schon einiges geboten, wenn es auch zum größten Teil, also ich denke, digitale Effekte sind, also man sieht da jetzt keine Fulci- und Argento-Qualität an Gore- und Schlachtszenen, so kann man es durchaus nennen, die dann eben für großes Gelächter am Kinosaal gesorgt haben. Cooles Ding, aber hätte es den jetzt nicht gegeben, hätte ihn auch keiner vermisst.
Ja, das kann man vielleicht so sagen, ja. Hast du noch irgendwas gesehen?
Ich hatte mir anlässlich des 31.10., also anlässlich Halloweens, wieder mal Die Fliege angeguckt von Cronenberg. Auch natürlich so ein bisschen, ich kann schon mal in die Richtung Titan gehen, so ein bisschen in die Richtung, wollte ich dann doch noch mal so ein paar Filme sehen, die da irgendwo in der Peripherie rumwabern und dann vielleicht doch irgendwie den einen oder anderen, die ein oder andere Regisseurin vielleicht inspiriert haben könnten. war einfach mal wieder schön, Die Fliege zu sehen. Habe ich schon vor längerer Zeit mehrfach gesehen. Uneingeschränkt empfehlenswert. Ganz toller Body-Horror-Film. Horrorfilm würde ich nicht mal sagen. Mit Body, ein Film, ein sehr guter Film mit Body-Horror-Inhalten. Ich möchte nicht zu viel spoilern, falls sie noch jemand nicht kennt. Ich würde gern sagen, wo der Film verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob Netflix den anbietet.
Er hat ihn mal angeboten. Netflix hat auf jeden Fall, also Herr Netflix hat auf jeden Fall Die Fliege irgendwann mal angeboten. Ich glaube, ich habe den sogar zum ersten Mal auf Netflix gesehen und mit dann im Nachhinein die Blu-ray geholt irgendwie.
Ja. Also vielleicht, wenn man vielleicht Glück hat, gibt es den noch auf Netflix oder auf Amazon Prime, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber falls man die Chance hat, den zu sehen, gibt es von mir auch eine Empfehlung, Fliege von David Cronenberg.
Auf jeden Fall, ich habe auch sehr, sehr tiefe Erinnerungen noch an diesen Film und ich weiß nur, dass ich ihn sehr traurig fand auf jeden Fall am Ende. Ich habe da schon so eine kleine Träne
vor. Auf jeden Fall. Und man ist ja bei vielen Filmen traurig, aber gerade hier durch diese audiovisuellen Schauwerte denkt man gar nicht, dass man jetzt von der einen auf die andere Sekunde von angeekelt und angewidert und erschrocken und vielleicht schon nicht abbrechend, aber an Übelkeit kränkend, dann auf einmal Mitleid empfinden kann und Empathie zu einem scheußlichen Wesen, zu einer grauenvollen Kreatur, die mich dann aber wiederum auch an die Monster und Aliens von den Man in Black Teilen erinnert hat. Also das erste, die Schare zum Beispiel, aus dem ersten Film mit Tommy Lee Jones und Will Smith.
Das ist lange her.
Aber ja. Das Monster, das da verfolgt wird, das kommt dann auch aus seinem Edgar-Körper raus und dann steht da auch auf einmal so ein matschiges, triefendes Wesen. Klar. Hat mich so ein bisschen dran erinnert.
Verstehe.
Ja, aber so viel erstmal dazu. Hast du noch irgendwas Schönes gesehen?
Ja, durchaus. Also ich habe mich mit einem Kumpel getroffen vor ein paar Tagen. Mit zwei Freunden. Und da, also die kennst du auch. Ich will jetzt nur die Namen nicht sagen, ne? Da haben wir von Roman Polanski Fearless Vampire Killers gesehen, aus dem Jahre 1967, den ich extrem spannend fand, weil er gerade im Kontext von Roman Polanskis Werk doch ziemlich interessant ist. Also er zwei Jahre vorher hat er Ekel rausgehauen, beziehungsweise im Englischen, im Original heißt der Film Repulsion. Und da geht es im Prinzip um eine Frau, die ja durchaus beengt ist von ihrer Umgebung. Also es geht da auch ganz viel um männliche Blicke und patriarchale Gesellschaft und so. Und es gibt da zum Beispiel eine Szene, da geht sie über die Straßen und wird von allen Menschen angeschaut, also von allen Männern, und ist richtig so ein Objekt der Begierde für alle, und sie hat da richtig Angst, ja. Und das ist ein sehr bedrückender Film. Und Fearless Vampire Killers ist ein Film, der das auf eine sehr ironische Weise großartig bearbeitet, indem er uns eben sehr, sehr schwache Männerfiguren hinstellt, die auch im Kontext gesetzt werden oder dann in so ein Beziehungsgeflecht gesetzt werden zu einer absolut wunderschönen Frau, die auch auf diese Art und Weise sehr, sehr erotisch inszeniert wird. Das, was nämlich Roman Polanskis Ehefrau zur damaligen Zeit, Sharon Tate, wer Once Upon a Time in Hollywood gesehen hat, weiß, was mit ihr passiert ist. Nee, beziehungsweise der weiß es ja nicht, weil Tarantino das ja... Spoiler! egal. Guckt mal, wer Sharon Tate ist. Ja. Genau, und das war ein fantastischer Vampirfilm. Es ist eine Vampirkomödie eigentlich, und es ist ein extrem unterhaltsamer, sehr intelligenter Film, wie man das von Polanski auch erwarten kann, denke ich mal. Ansonsten habe ich viele Kurzfilme gesehen, und einen vor allem auf Mubi, der mich sehr nachhaltig beeindruckt hat, geht nur 10 Minuten, nennt sich Hidden von Panaki. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, ob ich da ein K oder ein H hingeschrieben habe. Verdammt, egal. Müsst ihr nachgoogeln. Aus dem Jahr 2020, also gerade mal letztes Jahr her. Toller Kurzfilm über eine Gruppe von Menschen, die eine Frau aufsuchen. Also der Film spielt im Nahen Osten. Und es ist eine Frau, die ja sich durchaus in religiösen Zwängen befindet, kann man sagen. Und sie soll aber eine wunderschöne Stimme haben. Und deswegen fährt diese Gruppe von jungen Menschen dorthin, um diese Frau zu besuchen. Und der Film ist im Prinzip so eine Art Mini-Roadtrip. Sie fahren dahin, und es ist mit Kameras gefilmt, die sich auch so als Kameras zu erkennen geben. Also es soll so eine Art Doku sein oder Pseudo-Doku. Und dann treffen sie auf diese Frau, und man sieht diese Frau nicht, aber man hört dann am Ende nur ihre wunderschöne Stimme, wie sie ein Lied singt. Das ist ein toller Film. Der ist auch noch eine Weile zu sehen. Ich glaube, der kam erst vor ein paar Tagen da raus. Ja.
Gibt es beide Filme bei Mubi, sowohl den Polanski-Film als auch den Kurzfilm?
Nee, den Polanski-Film hat der Kumpel eine DVD mitgebracht.
Okay, cool.
Gibt es leider nicht auf Blu-ray. Also zumindest hier in Deutschland nicht. Muss man mal gucken, ob da irgendwie was... Man kann nur die DVD bestellen. Aber ist ja auch nicht schlecht. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Und zu guter Letzt, was ich noch erwähnen möchte, ein Film, den ich gestern erst gesehen habe, La Haine von Mathieu Kassovitz aus dem Jahre 1995, werden viele Menschen kennen. Sehr bekannter Film von Mitte der 90er mit Vincent Cassel in der Hauptrolle. Geht im Prinzip um eine Gruppe von jungen Kriminellen in so einem Vorstadtgebiet von Paris, die so ihren kriminellen Alltag durchleben. Ist ein sehr, sehr gefeierter Film, und den habe ich mir angeschaut, weil da jetzt vor kurzem eine 4K-Restauration mit einer ziemlich großen Box rausgekommen ist und ich den für unseren gemeinsamen Freund Volker für die Nacht der lebenden Texte besprechen soll. Ich war nicht ganz so begeistert, muss ich sagen, aber das könnt ihr dann im Text nachlesen, den ich dann irgendwann schreiben werde. Wahrscheinlich morgen werde ich ihn schreiben. Beziehungsweise Stand, wenn ihr das hört, ist der Text bereits geschrieben. Gehe ich mal davon aus, und dann könnt ihr den vielleicht schon lesen. Mal gucken. Genau, das war so das, was ich geguckt habe in letzter Zeit.
Schön, dann würde ich es dabei belassen. Ich hätte jetzt noch einen Film. Ich kann auch kurz sagen, dass ich Todd Brownings Dracula gestern gesehen habe. der Dracula von 1931. Danach, 1932, folgt ja, wie wir alle wissen, der fabelhafte Film Freaks, ebenfalls von Todd Browning. Mhm. Und deswegen war gestern ein guter Anlass, sich innerhalb von 70, 75 Minuten dem Dracula-Original, also was heißt Original, aber dem Original-Dracula mit Bela Lugosi zu widmen. Ist ja nicht der erste Dracula-Film, da gibt es ja einen davor von Murnau, also Nosferatu.
Ist ach so, ja, genau, gut.
Aber so namentlich Dracula, ja, der erste Film. Ganz nett, wer auf ja, Gothic-Horror steht, wer auf die Literatur der schwarzen Romantik steht, der wird hier auf jeden Fall zwischen ja, knarzenden Dielen, Spinnweben und einem ja schon sehr, für die damalige Zeit, wenn man es wirklich aus der heutigen Zeit betrachtet, für die damalige Zeit sehr, sehr anständigen Szenenbild da ja. bietet dann ist das schon ein ganz feines Ding und legt natürlich den Grundstein für viele Horrorfilme, die eben danach folgten, über die wir bereits gesprochen haben, über die wir noch sprechen werden. Da geht man so ein bisschen zurück zu den Wurzeln und erkennt viele, viele Versatzstücke wieder, die dann ja bis ins Unendliche, bis in die ja, Postmoderne weitergespielt wurden.
Mhm. Ziemlich guter Film, ja. Also vor allem, was mich so beeindruckt hat, als ich den gesehen habe, war vor allem dieser Beginn und diese Totalen, ne? Mhm. Wenn sie da so es ist ja nicht Van Helsing. Wer ist die Figur? Ach,
Renfield?
Stimmt, das ist ja Renfield, das ist ja
es
gar
ist
nicht
Harker.
Es ist nicht Harker, genau.
In Coppola richtig. Ist es Harker, in Todd Browning ist es Renfield.
Genau, beziehungsweise ich glaube auch im Roman ist es Harker, der da zu Beginn hinfährt, oder? Ja, genau.
Genau, also die bessere Roman, die bessere Romanverfilmung hat tatsächlich Coppola geleistet. Ja. Geht auch bedeutend länger. Todd Browning hat das Ganze ein bisschen abgespeckt.
Hm. Geht auch, glaube ich, so als die dem Roman am treuesten ist. Würde ne? ich auch also, sagen, ja. Ach, also da gibt es ja noch diese berühmte 58er-Verfilmung von Terence Fisher. Die weicht da ziemlich stark nochmal ab. Also zumindest was die Inszenierung angeht, von der reinen Handlung nicht so. Aber ich mag den auch durchaus, diesen Originalfilm. Genau, aber was ich sagen wollte, wo Renfield oder diese Szene, in der Renfield da auf dieses Schloss zu. Mhm. fährt und du diese von in der Totale eingefangen dieses Schloss hast und dann auch dieser Innenraum mit diesen riesigen Treppenstufen und so, sieht ziemlich geil aus.
Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr beachtlich,
ja.
was zu der Zeit schon möglich war.
Ja, ich finde leider, dass der Film danach diese Inszenierungsqualität nicht unbedingt hält, also diese Schauwerte nehmen, finde ich, deutlich ab. Dann und dann hat es mich auch zugegebenermaßen ein bisschen gelangweilt, als ich das dann geschaut habe, aber also für diese ersten paar Minuten lohnt sich das auf jeden Fall schon alleine. Würde ich sagen.
Genau, ich hatte den leider auch nur auf Blu-ray, kann also nicht sagen, wo es den ja kostenfrei beziehungsweise wo es den bei Streaming-Portalen zu finden gibt. Vielleicht gibt es den bei Amazon Prime zum Ausleihen. Ich glaube, da ist ja die Gebühr um irgendwie 3,99 für 48 Stunden. Aber ja, wer darauf steht, wer mal so ein paar Klassiker des Horrors sehen möchte, Halloween ist ja nicht ganz so lang her, dann kann man das auf jeden Fall noch nachholen.
Alles klar, damit wären wir durch und kommen mal zu unserem heutigen Film, wa?
Sehr gerne.
Zu Titan von Julia Docono. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer ist eigentlich Julia Docono? Das könnte ich mal kurz euch erzählen. Man muss dazu sagen, wir werden ja beide Filme von ihr besprechen. Der Grund, dass wir mit Titan anfangen, ist, dass der einfach aktuell im Kino ist und wir die Möglichkeit haben, den noch zu besprechen, bevor der in Erfurt im Kino zu sehen ist. Na, das ist nämlich, ja, sag mal am Ende noch was dazu, würde ich sagen. Also, Julia Docono, ne, 2008 hat sie an der Filmhochschule La Fémise in Paris ihren Studienabschluss gemacht, hat dann als Story-Editorin und Script-Consultant gearbeitet. Erste Erfahrungen mit dem Filmemachen hat sie 2011 gesammelt. Sie hat dann nämlich einen Kurzfilm namens Junior gedreht, beziehungsweise da kam raus, der ausgezeichnet wurde auf den internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. Was ich sehr witzig fand, 2012. Ja, hat es schon bis nach Deutschland geschafft mit ihrem Kurzfilm. Führte dann 2012 Co-Regie bei einem Fernsehfilm namens Mange. Und da fängt es nämlich an mit meinen schwachen Französischkenntnissen, weil ich hoffe mal, dass es Mange ausgesprochen wird.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, gut. Dann müsst ihr das jetzt so hinnehmen. und 4 Jahre später, 2016, kam dann schon Raw. Ihr erster Langfilm, das ist der Film, wie gesagt, den wir in der können wir jetzt schon sagen, nächsten Episode besprechen genau, werden. Ja. Ne? Da geht's um Raw. Und der Film hatte da schon, oder sie hat da schon mit ihrem ersten Film es geschafft, dass dieser Film uraufgeführt wird auf den Filmfestspielen in Cannes. Tatsächlich. Also sie hat es mit ihrem ersten Film schon nach Cannes geschafft. Weiterhin hat sie 2020 dann noch 3 Episoden der TV-Serie The Servant gedreht und jetzt geht's weiter mit meinen Ausspracheschwierigkeiten. Also erstmal kam diese Serie oder kommt auf Apple TV Plus und wurde produziert von M. Night Shyamalan. Und ich glaube, das war sogar richtig jetzt. Das ist immer das Witzige, wenn M. Night Shyamalan einen neuen Film rausbringt, da kann man in sehr, sehr vielen Podcasts sich erstmal anhören, wie der Name falsch ausgesprochen wird. Ja. Oder man macht es einfach wie Wolfgang im Schmidt, Shyamalan. So. Was ja auch schon so mies geworden ist.
Shyamalan.
Shyamalan.
Also wie Ballermann im SCH.
Ja, genau. Ja. Ja, und die Serie ist so eine Mischung aus Horror, Mystery und Drama. Das habe ich aber auch nur gelesen. Ich habe mir das nicht angeschaut. Ja, genau. Und jetzt sind wir im Jahr 2021 und da kam Titan raus. Mhm. Ne? Genau. Und mit dem konnte sie dann, hat wieder in Cannes debütiert und mit dem konnte sie jetzt auch die Goldene Palme direkt gewinnen. Riesending. Man kann vielleicht noch dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, dass sie Autorenfilmerin ist. Das heißt, sie schreibt auch ihre Drehbücher selber und dreht dann die Filme. Genau. Das ist Julia Ducournau. Und kommen wir mal zu Titan. Um was geht's denn in Titan?
Also, in Titan geht es erstmal im Zentrum, am Anfang des Films, um das kleine Mädchen Alexia, das mit ihrem Vater zusammen in einen schweren Autounfall verwickelt wird. Alexia ist schwer verletzt, muss daraufhin operiert werden, wurde am Schädel verletzt und Teile des Knochens werden über dem, ich glaube, rechten Ohr durch eine Titanplatte ersetzt, die nun fortan, sag ich mal, die rechte Schädelhälfte Alexias zieren. Danach macht der Film einen Sprung, ich glaube, es sind so 10, 12 Jahre nach vorn. Und wir sehen Alexia als eine junge Frau, die augenscheinlich einen großen Faible für Autos hat, für mobile Vehikel, zu denen sie wirklich ein spezielles Verhältnis hat, zu Männern im ganzen Gegenteil nicht so. Dann kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, dass, Alex...
Ich glaube, wir können ziemlich viel vorwegnehmen. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass wir hier wie immer eigentlich mit massiven Spoilern über diesen Film sprechen werden. Ne? Das geht gar nicht anders, glaube ich.
Dann lege ich los.
Ja, Feuer frei. Let's go.
Also, das Problem an der ganzen Sache ist, dass Alexia von einem... Auto von ihrem Lieblingsauto, von ihrem, ist es ein Cadillac, es müsste ein Cadillac sein. Man könnte munkeln, geschwängert wird. Also eine unbefleckte Empfängnis, jedenfalls von maskuliner Seite. Und ja, ihr Körper verändert sich, wie das halt bei Müttern so ist. Allerdings treten anstatt menschliche Körperflüssigkeiten, mechanische Körperflüssigkeiten aus ihren Körperöffnungen aus. Wir reden hier, ich denke mal, von schwarzem Motoröl. Und außerdem wird noch so eine kleine Problematik zutage gefördert, was das Verhältnis zu Männern betrifft. Man kann sagen, dass gerade am Anfang des Films Titan, das Mädchen, ich nenne sie jetzt einfach schon mal Titan, also Alexia, bei Männern sehr beliebt ist durch ihre körperlichen Reize, aber diese Liebe kann Alexia nicht erwidern. Wird deshalb, ich nehme es schon mal vorweg, zur Serienmörderin, zur Killerin, zur großen Rächerin an der Männer- und Menschenwelt, trägt ihr Baby in sich, muss dann leider untertauchen, dadurch, dass sie von der Polizei gesucht wird, aufgrund der vielen Morde, die sie begangen hat, und kommt beim Feuerwehrmann oder beim Leiter einer Feuerwehrwache, Vincent, unter, der ihr Obhut gebietet, weil sie sich als dessen Sohn ausgegeben hat, der bereits seit 10 Jahren als vermisst gemeldet war. Dafür hat sie sich äußerlich ein bisschen hergerichtet, um einem androgynen Äußeren zu entsprechen, hat jedenfalls ihre weiblichen Rundungen durch die Schwangerschaft bedingt verdeckt, hat ihre Nase so hingebogen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie das dem vermissten Bild des Sohnes nahe kam, und hat dort, als Kuckucksbaby beim Feuerwehrmann Vincent ja, sich eingenistet, hat mit diesem eine Zeit lang zusammengelebt, unentdeckt, unerkannt. Man dachte, es wäre wirklich der Sohn Adrienne, der sich hinter Alexia verbarg, der sich vor Alexia auftat, hinter dem sich Alexia natürlich verbarg mit ihrer falschen Identität.
Also man kann dazu vielleicht noch sagen, er nimmt das auch total an. Ne? Das klar, ist ja, nicht so richtig klar. Sieht er das jetzt nicht oder will er es nicht glauben oder so, dass das offensichtlich nicht sein vermisster Sohn ist? Das wird so ein bisschen vage gehalten. Können wir noch drüber sprechen.
Genau, die Schwangerschaft schreitet aber voran durch Zeichen, die natürlich dann nicht mehr zu verstecken sind. Es kommt raus, dass Adrienne doch nicht Adrienne ist, was natürlich vorher schon für alle Menschen außer Vincent offensichtlich war, dann aber auch für Vincent. Diese reagiert da aber, ja, nicht sehr, also was heißt verständnisvoll, aber er nimmt es an, um, ja, ich denke mal, seiner selbst willen, um, ja, seine Liebe nicht irgendwie in irgendeiner Form zu Adrienne bzw. Alexia abbrechen zu müssen. Ja, gebietet er dem Einhalt und lebt eine Weile lang in einer sehr ja, kuriosen, speziellen, grenzüberschreitenden Beziehung mit Alexia zusammen, was dann letztendlich in der Geburt eines, also des Kindes Alexias gipfelt. In der Szene der Film dann endet.
Genau. Es wird also ein Kind geboren, was auch ganz offensichtlich als eine Mischung aus Mensch und Maschine inszeniert wird. Ja, also es gibt so kleine Metallstellen an diesem Baby, die dann auch ja, ganz klar gezeigt werden und so. Kein Gesicht wird übrigens gezeigt, worauf man auch so ein bisschen wartet, glaube ich, so ein bisschen als Kinozuschauer, aber das passiert nicht.
Aber ich habe gerade selbst gemerkt beim Nacherzählen der Filmhandlung, dass es relativ schwer ist, sich mit Worten den Film irgendwie vorzustellen.
Also, das glaube ich auch, ja.
Wenn man irgendwie hört, dass Mensch-Maschine, dann schwanger von Maschine, dann irgendwie Geburt, Mensch-Maschine, klingt, glaube ich, ungewöhnlicher und abstrakter, als es dann im Endeffekt war. Also am besten den Film einfach anschauen.
Absolut,
Dann wisst ihr natürlich umso besser, wovon wir hier sprechen.
Fangen wir mal so ein bisschen an, uns so ein bisschen den Motiven dieses Films zu nähern. Und da muss man vielleicht gleich mal dazu sagen, also eines der größten Themen dieses Films ist mit Sicherheit Identität, kann man sagen, und die Wandlung von Identität, Konstruktion, Dekonstruktion von Identität. Und das ist ja erstmal was, wo sich der Film relativ klar in so einen modernen Genre, Gender-Diskurs gliedert auch, ne? Also nicht nur Gender, aber auch Gender, ne? Also es geht in diesem Film durchaus auch um sowas wie Hautfarben und sowas, ne? Es geht aber in erster Linie, würde ich sagen, schon um eine Identitätskonstruktion im Sinne von, kann ich ein Mann werden, kann ich Frau bleiben und so, das sind so Fragen, ne? Oder gibt es da Zwischenformen, ist das vielleicht gar nicht so klar aufzutrennen ineinander, ne? Und das ist, würde ich sagen, was an diesen beiden Hauptfiguren sehr, sehr stark eigentlich schon, ja, also an Vincent, der lustigerweise auch von Vincent Lindon gespielt wird, und Alexia gespielt von, jetzt wird's noch schlimmer, Agathe Roussel. Und diesen Namen spreche ich nicht wieder aus, weil sie mit Sicherheit falsch ausgesprochen wurden. Eben, verhandelt wird, genau, und meine These ist dahingehend so ein bisschen, dass wir es bei Alexia vor allem mit einer Form von Identitätskonstruktion und bei Vincent mit einer Form von Identitätsdekonstruktion zu tun haben. Fangen wir mal an, was war eigentlich so in den ersten Szenen des Films, wenn wir eigentlich diese ganze Kindheitsschose mal ausklammern, so sehen. Das Erste, was wir, ich glaube, das war das Erste, was wir sehen, das ist jetzt auch schon 2 Wochen her, dass wir den Film gesehen haben. Das Erste, was wir sehen, ist ja diese Plansequenz, wenn Alexia in diesen Club reingeht. Man muss dazu sagen, sie ist Tänzerin bei so Autoshows und so, ne? Und das ist direkt erstmal ziemlich spannend inszeniert, weil wir fangen, glaube ich, an auf ihrer rechten Seite, so dass wir immer noch die Narbe sehen von dieser Metallplatte, ne? Und dann gehen wir immer weiter innerhalb einer Plansequenz in den Club hinein, verirren uns so ein bisschen, die Kamera streift so durch die Gänge, verlässt auch Alexia so ein bisschen, ne? Und dann sehen wir Alexia auf einmal wieder, wie sie auf diesem Auto ist, ja? Und das ist ja erstmal inszeniert aus der Sicht eines männlichen Blickes, kann man sagen. Ne? Das heißt, wir genießen das durchaus auch oder ein männliches Publikum genießt das auch durchaus. Aber eigentlich haben wir innerhalb dieser Plansequenz schon so eine Art von Verwandlung mitgenommen. Ne? Also auf der einen Seite haben wir natürlich diesen Attraktionspunkt der Metallplatte oder der Narbe erstmal, was uns vielleicht auch so ein bisschen abschreckt erstmal. Ne? Sie hat dann auch noch so eine Lederjacke an, ne? Was eigentlich so ein klassisches männliches Ding ist, würde ich sagen. Könnte man modern vielleicht irgendwie so ein bisschen anders sehen, aber eigentlich ist das schon so, ne?
Also mich hatte diese Anfangsszene total an die Plansequenz von Drive erinnert mit Ryan Gosling, der ja diese silberfarbene Jacke mit dem Skorpion hinten drauf trägt.
Ja, stimmt.
Und auch, ich weiß nicht, ob er zu einem Auto läuft, aber ich glaube sogar auch, und da sind die Anleihen dann schon gegeben, dass eben Alexia, ich nenne sie jetzt einfach mal Titan, in so eine Position gedrängt wird, die der Zuschauer beim ersten Sehen noch gar nicht mal so sehr erschließen kann, weil er noch nicht weiß, was kommt. Aber jetzt, ich sag mal so, retrospektiv kann man, wenn man diese Szene reflektiert, schon darüber nachdenken, dass Julia Ducournau da gewisse Absichten hatte, um Alexia einer Identität, die vielleicht auch schon durch andere sehr gute Filme meiner Meinung nach geprägt wurde, zuzuschreiben. Würdest du noch mal auf die Szene eingehen wollen?
Gar nicht so explizit, aber ich wollte nur sagen, dass dieses Thema hier im Prinzip schon ziemlich gut vorweggenommen wird, diese Verwandlung. Weil ich muss auch sagen, dass ich im ersten Moment, als ich Alexia auf dem Auto gesehen habe, gar nicht so sehr direkt wusste, dass das Alexia ist. Weil die Haare doch sehr anders sind und sie sieht dann auch so ein bisschen anders aus und so. Ne? Es ist natürlich mit der sehr knappen Kleidung. Aber es wird dann ja mit der Szene auch irgendwie klar, dass sie das eigentlich gar nicht für einen männlichen Zuschauer im Endeffekt macht, sondern dass das eigentlich auch nur so eine Art Geschlechtsakt ist mit dem Auto, ne? Was ja hochinteressant ist eigentlich.
Ja, also gerade die Szene ist schon sehr, sehr ergiebig, weil im späteren Verlauf eben dann dieser Kontrast stattfindet zu einem anderen Blick hin. Du hattest schon angesprochen, ich glaube, da wären wir wieder bei Laura Mulvey mit dem männlichen Blick.
Genau, der Male Gaze.
Richtig, genau. Ja.
Also, ja. Wir sind bei ihrem berühmten Text von 75. Jetzt muss ich nur drauf kommen, wie der nochmal hieß. Das war, sprech mal weiter, mir fällt's gleich ein.
Sorry. Und man könnte vielleicht gerade die Szene nochmal aufgreifen, um so ein bisschen so die Oberfläche der Szene zu so ein bisschen zu bebildern. Also ich glaube, ganz am Anfang wird ja in sehr, sehr lasziven, fast schon erotischen, langsam schwelgenden Bildern das der Innenraum eines Autos gezeigt. Man sieht Rohre, man sieht irgendwelche Kurbeln, man sieht Zylinder, man sieht irgendwelche tropfenden Kabel und das Ganze wird schon erotisiert oder fetischisiert. Und dann sieht man eben, Alexia, wie sie eben zugeht auf so eine Art, Tuning-Automesse als Hostess, die es ja wirklich gibt. Also es gibt ja auf Messen immer wieder Frauen, die jetzt irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes an den Mann bringen sollen. Und die dann eben zum Auto einen zusätzlichen Schauwert bieten, das Auto, sag ich mal, auch in einer gewissen Art und Weise als männliches Macht- und Statussymbol sexualisieren. Und zeigen, dass eben dieses Produkt, dieses Auto ja zu Ruhm, Reichtum, Sex und vielen, vielen Frauen führt. Und genau diese Szene, die auch im Umfeld relativ dunkel gehalten wird, beleuchtet von Neonlicht, von kontrastreichen Lichtfarben, von einer wummernden Musik, von Lichtblitzen, von so einem fast so einem stroboskopartigen Licht wie eine Disco. Das Ganze, ich weiß auch nicht, ob es in Echtzeit gefilmt wurde. Manche Szenen sind vielleicht so ein bisschen verlangsamt, um da nochmal so ein bisschen, um nochmal so ein bisschen, Eleganz möchte ich nicht sagen, aber alles läuft auf diese, erotisierte Szene zu, dass sich dann eben Alexia auf diesem Auto regelt. Es wird mit der Kamera bewusst auf Körperregionen gefilmt, die eben ja für Männer durchaus ansprechend sind. Ihr Körper wird, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgebeutet oder sie lässt sich ausbeuten, indem sie sich vordergründig den Männern hingibt. Aber hintergründig wissen wir wenige Augenblicke später, dass ja, sie das auch eigentlich für sich tut.
Das heißt, wir sind beim männlichen Blick, nur um es nochmal kurz zu sagen, sind wir bei Laura Mulvey und bei ihrem Werk Visual Pleasure and Narrative Cinema, also visuelle Lust und narratives Kino. Oder genau, ja, ganz kurz. Also, du hast es schon ganz richtig gesagt. Im Endeffekt ist das für sie ein Geschlechtsakt mit einem Auto, aber gleichzeitig kann sie nicht oder wird sie in dieser Szene nicht davon befreit, auch ja, visuelles Lustobjekt für einen männlichen Zuschauer zu sein, ne?
Genau. Also das soll, denke ich, auch mal damit erstmal offen gelassen werden, in welche Richtung der Film nun geht. Ich hätte mir fast schon vorstellen können, dass das Ganze ja so dann ein sehr feminisierter Racheakt wird, dass man erstmal die Frau darstellt, ausbeutet nach allen Regeln ja, des männlichen Blicks. Und dass dann eben so dieser Uferschlag kommt, so hey, so nicht. Aber so banal und so profan ist es dann überhaupt nicht. Aber erstmal wird man darauf gestoßen, dass Frauen Autos bei Männern oder durch den männlichen Blick in so eine Art ja, Schublade gesteckt werden. Frauen werden als Objekte wahrgenommen, als Lustobjekte, als ja, Katalysatoren, auch schon wieder ein Begriff aus der Autotechnik, um letztendlich ein Auto nochmal attraktiver dastehen zu lassen. Auch wenn das vielleicht irgendwie ein Auto ist, was vielleicht schon 30, 40 Jahre alt ist, super aussieht, top gepflegt ist, aber wenn dann noch eine junge, vollbusige Blondine da rumtanzt, dann ist das nochmal toller.
Absolut. Mich hat das ganz kurz, um das einzuwerfen, mich hat das total übrigens an vor allem die ersten paar Teile von der Fast and Furious-Reihe erinnert.
Stimmt.
Nur dass es dort nicht in so einer kunstvollen Art und Weise, in so einer einzigen Plansequenz, in einer Einstellung gefilmt wird, sondern da wird es natürlich ein bisschen mehr geschnitten. Aber die Bilder sind eins zu eins dasselbe. Ne? Nur meinen die das da wirklich ernst und die meinen diesen Sexismus auch wirklich
Ja,
ernst. Ne?
ja. Und werden in der Szene auch Männer gezeigt, die eben diesen ja lüsternen Blick auf sie werfen.
Ja.
Das Ganze in ja diesen Establishing Shots, der dann eben von Alexia wegweicht, um erstmal zu zeigen, wo wir hier überhaupt sind. Alexia ist in diesem sehr dunklen Raum nicht die einzige Frau, sondern es stehen dort mehrere Autos mit mehreren Frauen und alle Autos werden dort irgendwie betanzt. Aber was Alexia von den anderen Frauen unterscheidet, ist, dass sie nach dieser Messe am Feierabend, nach der Dusche oder nach der Dusche, glaube ich, ja, mit dem Auto im wahrsten Sinne des Wortes Sex hat. Und das gar nicht mal so, ja, so, wie könnte man das jetzt sagen, so schüchtern.
Ja, schon heftig, ne?
Ja.
Also es wirkt fast so, als hätte auch dieses Auto eine eigene Persönlichkeit, ne? Mit diesem Springen die ganze Zeit, es springt ja von selbst dann,
Stimmt.
ne, und so, und es ist noch so diese Motorengeräusche, die so ein bisschen was Orgasmusmäßiges haben, ne? Es ist so, als ob dieses Auto eine Persönlichkeit ist und ein ernstzunehmender Akteur in diesem Sexspiel.
Genau, und das ist auch die Szene, in der wir ja, Alexia das erste Mal in irgendeiner Art und Weise Lust empfinden sehen. Man sieht ja ganz am Anfang, das Verhältnis zu ihrem Vater ist sehr, sehr schlecht, allgemein zu ihrer Familie vielleicht.
Ja.
Dann sehen wir ja Alexia als eben als ich sage es gerne Skorpion. Der Stachel ist ja dann ja auch nicht weit
Ja,
weg
ja.
und eben als diesen ja Drive von Nicolas Winding Refn diese wird eben konterkariert und dann in der Kopulation mit der Maschine mit dem Auto dann eben das erste Mal wirkliche Lust, Leidenschaft, Trieb. Und ja, eigentlich auch fetisch. Also ich glaube, sie ist ja auch gefesselt. Irgendwie so dieses Bondage-Ding ist da ja auch drin
Stimmt.
enthalten. Und das Ganze wirkt sehr, sehr schmuddelig oder anrüchig, grenzüberschreitend. Man kann da, glaube ich, viele Attribute finden.
Ja. Wir können ja von dieser Szene aus eigentlich auch wunderbar auf so diese erste Hälfte des Films überleiten, so ein bisschen, ne? Weil in dieser, wir haben es ja eben schon gesagt, es ist so eine, ja, so eine Bipolarität zwischen, ich möchte im Prinzip meinen eigenen persönlichen sexuellen Leidenschaften nachgehen und gleichzeitig kann ich das nicht, ohne Opfer eines männlichen Blicks zu sein im Endeffekt, ne? Oder Opfer von Ja, von ja genau, eines männlichen Blicks einfach. Ne? Fällt jetzt irgendwie keine schönere Umschreibung dafür ein. Und das ist ja in gewisser Weise was, was sich so durch die erste Hälfte, durch die Menschen, die wir dort sehen und durch ihre Umgebung eigentlich durchzieht. Ne? Also sie will ja in einer weiteren Szene, die kurz danach kommt, auch einfach nur zu ihrem Auto und möchte nach Hause fahren oder Geschlechtsverkehr haben, das weiß man da vielleicht noch nicht. Mhm. Und sie wird ja fast Opfer einer Vergewaltigung, ne? Und kann sich ja nur mit Gewalt dagegen wehren. Ne? Das heißt, sie kann eigentlich als Frau nicht durch diese Welt gehen, ohne potenziell Opfer von sexueller Gewalt zu werden, ne? Oder also sei es jetzt in Form eines Blickes oder tatsächlicher physischer Gewalt, ne? Und das führt ja dann auch, nur um das jetzt kurz noch auszusprechen, zu ihrem ersten Mord. Und sie wird in dieser ersten Hälfte noch weitere Morde begehen.
Mhm. Ja, also wie gesagt, Alexia begeht ihren ersten Mord an einem jungen Herrn, der anscheinend aufgeputscht und eben erotisiert durch Alexias Tanz vor dem Auto, ja, seine Gefühle, sein Testosteron nicht im Zaum halten konnte und ja, deswegen Alexia verfolgte bis zu ihrem Auto und mit ihr dann, ja, Sex wollte, beischlafen wollte. Mhm. Und wenn man die Szene deuten möchte, also ich habe das quasi in Echtzeit im Kino gemacht, dachte ich eigentlich, dass man zeigen möchte, dass ja die Männerwelt der Lust, der oder mit Lust, mit dem männlichen Blick überhaupt nicht gelernt hat, zwar auch ein sehr junger Mann, vielleicht gar nicht umzugehen. Man ist in diesem, in diesem Raum, alles scheint irgendwie grenzenlos und regellos, Frauen sind Objekte und sobald dieser Job, dieser Tanzjob abgelegt wurde, soll diese Lust, dieses, ja, dieser Trieb auf einmal vom Herren, vom Mann abgestellt werden. Und so dieser Sprung gelingt nicht ganz, der Trieb bleibt bestehen und es wäre ja fast eine Vergewaltigung geworden. Hm. Genau, so wie das vielleicht auch in unserer realen Welt auch sein kann. Das erregt durch eine kurze Hose, durch einen tiefen Ausschnitt, sich Männer denken, oh, dem Ganzen kann ich jetzt aber nicht Einhalt gebieten und muss jetzt meinen sexuellen Trieben nachkommen. Hm. Das Ganze endet dann in einem dann doch sehr überraschenden und sehr brutalen Mord, könnte man sagen.
Hm. Und genau, es passieren noch weitere Morde in dieser ersten Hälfte des Films. Also der Film, das kann man vielleicht auch noch so ein bisschen zur Dramaturgie sagen, der verfällt so ein bisschen in zwei Teile. Ne? Es gibt diesen ersten Part bis zum, ich glaube, es ist ein Bahnhof, oder? Ja, ein Bahnhof, wo sie dann aufgeschnappt wird.
Oder Flughafen.
Oder Flughafen, Bahnhof, ja, irgend sowas, ne? Irgend so ein Nichtort da. Und dann eben diese Aufnahme durch Vincent. Und man könnte sich ja die Frage stellen schon, warum ermordet sie eigentlich diese ganzen Figuren in der ersten Hälfte? Und da würde ich sagen, dass sie sich ja erstmal in einer Umgebung befindet, die ihr gegenüber als Persönlichkeit äußerst feindlich gesinnt ist. Ne? Also zum einen, wie gesagt, sie ist Attraktionsobjekt für Männer und sie ist aber auf der anderen Seite auch eine der wenigen Figuren in ihrem näheren Umfeld, also außer im Nachtleben vielleicht, aber so tagsüber, die wirklich so eine, ja, Gender-Bipolarität in einer gewissen Form annimmt. Also wenn wir da so uns zum Beispiel ihren Vater und ihre Mutter angucken, das sind im Prinzip Menschen, bei denen sozusagen das Sexus, also das biologische Geschlecht, wenn man so möchte, eins zu eins das widerspiegelt, was das Gender ist. Ne? Also wir kennen das ja so aus der Gender-Theorie, dass Männer auch in gewisser Weise Männlichkeit immer konstruieren, das heißt durch Gesten und durch ihren Habitus und so weiter das immer wieder reproduzieren. Ne? Mhm. Und sie ist jemand, die sich als Frau dem eigentlich komplett verweigert und ja durchaus homoerotische Beziehungen eingeht, ja, die auch eben ganz andere sexuelle Vorlieben hat, wie mit dem Auto und so. Mhm. Ne? Es ist so eine komplett feindliche Gesellschaft ihr gegenüber. Und der zweite Punkt, den ich mir dazu dachte, ich habe auch das Gefühl, dass sie sich als Filmfigur auch schon als Filmfigur in einer gewissen Weise versteht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl ab und zu, dass sie weiß, dass sie sich in einem Film befindet.
Okay.
Und das fand ich vor allem in dieser Szene, in der sie sich durch dieses Haus so durchschlachtet, fand ich das ziemlich interessant. Weil wir mit diesem Film ja wirklich eine ernsthafte und aus sehr, sehr vielen Perspektiven angelegte Bearbeitung des Themas Identität haben. Und wir haben es im modernen Film ja oftmals so, dass Identität immer so ein bisschen als so ein Marketing-Gag auch von Filmen benutzt wird und so. Ne? Also das, wir packen möglichst diversen Cast rein und dann ist das schon okay. Ja. Ne? Und das ist ja gerade in dieser Szene in dem Haus so, ne? Dass sie sich durch so einen Haufen ja, Leute, ja, schlachtet, die man in gewisser Weise als divers irgendwie annehmen könnte, ne? So als Höhepunkt dieser große dunkelhäutige Mensch, der wo auch die Brüste nochmal sehr schön in Szene gesetzt sind, ne? Also auch hier eigentlich so eine ja, gendermäßige Bipolarität, die da irgendwie drin steckt, ne? Und man hat so das Gefühl, dass ihr das irgendwie auf den Sack geht, so, weißt du? Also sie als jemand, der diesen Identitätsaspekt so bipolar behandelt, wie sie sich auch fühlt, dass sie sich von sozusagen dem Film zu diesem Zeitpunkt nicht ernst genommen fühlt und deswegen diese Figuren alle raushaben möchte. Das fand ich ganz interessant. Und es gibt auch weiterhin Hinweise darauf, dass sie im Prinzip sich in einem Film befindet oder dass sie vielleicht auch in gewisser Weise als ein Film gesehen werden kann. Aber da gehen wir dann weiter drauf.
Ja, ich fand auch, dass das Ganze in so einer gewissen Art und Weise wieder an andere Filme erinnert hat, so diese Massacre Walks, die man jetzt eben aus diversen Slasher-Filmen der 70er, 80er kennt und auch aus Filmen des New French Extremism.
Naja.
Ja, dass das Ganze dann auf einmal unvermittelt und ganz unverhohlen startet.
Da haben wir ihn wieder, den Logier.
Zum Beispiel, genau. Ich habe da auch an Alexandre Ajas High Tension gedacht. Dass da eben sich durch ein Haus mehr oder weniger gemetzelt wird auf brutale, kaltblütige Art und Weise. Und das Ganze, kann man sagen, wird dann hier dann doch zu einem Horrorfilm, könnte man zu dem Zeitpunkt schon annehmen. Relativ blutig, relativ brutal, gerade auch was die tonale Aufbereitung der Morde und dieser Sequenzen angeht, das geht dann schon durch Mark und Bein. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich dann den Gedanke verworfen, dass es hier um einen Film geht, der die Fahne des Feminismus hochhält, weil ja durch die Bank weg einfach alles getötet wird, einfach alles von der Bildfläche befördert wird, was eigentlich sich für einen feministischen Diskurs, einen pro-feministischen Diskurs bieten würde. Aber das alles wird ganz nihilistisch abgewatscht, abgeschlachtet. Und dann haben wir ja im zweiten Teil des Films eine Serienmörderin, die durch ihre Identität und durch ihre Vergangenheit, durch ihr Selbst gepeinigt, irgendwo einen friedlichen, schützenden Hafen sucht.
Also wir haben eine ganze Menge, so, wollte ich noch mal eine coole Überleitung bringen, zur zweiten Hälfte, falls du bereit dafür wärst. Wir haben eine Frau, die sich nicht so leicht in dieses klare Mann-Frau-Schema eingliedern lässt, in jeder Phase ihrer Identität. Ganz im Gegensatz zu anderen Figuren im Film, dem Vater, der Mutter, den Feuerwehrmännern auch in der zweiten Hälfte des Films und auf den ersten Blick auch Vincent, ihren zukünftigen, Vater, wenn man so möchte. Oder, Ziehvater eigentlich, ne?
Dann. Stimmt.
Genau.
Vielleicht könnte ich noch mal ganz kurz, bevor wir dahin gehen, was aufgreifen, was mir gerade auffiel. Ganz am Anfang ist sie ein Kind. Von einem Kind hat man ja auch gewisse Rollenerwartungen, was darf ein Kind, was darf ein Kind nicht. Passt ihr mehr oder weniger nicht. Sie kapselt sich von ihren Eltern ab, befreit sich daraus. Dann
verneint auch das Patriarchat.
Richtig, genau, richtig. Ne? Ja. Dann ist sie eine Frau, eine sehr attraktive Frau, die von Männern begehrt ist. Das lehnt sie ab. Sie ermordet den Mann. Dann ist sie in dieser großen Villa, geht eine homosexuelle Beziehung beinahe ein, widerspricht dem aber auch wieder, tötet die Frau. Dann ist, glaube ich, dieser große schwarze Schauspieler dran, der wird auch umgebracht. Also alle Rollen und alle, Gender- und queeren Erwartungen werden irgendwie für nichtig erklärt und alles, was an dieses Schubladendenken, homo, hetero, bla bla bla, anknüpfen könnte, wird erstmal vom Tisch gekehrt und man steht an so einem gendertechnischen Nullpunkt, dann eben an diesem Bahnhof, an diesem Flughafen, wo auch immer, wo dann halt Alexia selbst beginnt, sich erstmal eine falsche Identität zu schaffen und darüber irgendwas in dieser Welt an Vorteilen zu erschleichen. Aber dieses Gender-Ding, ich wollte einfach damit sagen, dass es schon ganz von Anfang an mit diesem Kindsein, was ja auch irgendwie eine Rolle ist, anfängt Total. Und sich dann eben bis dahin, wo du es gerade sagtest, durchzieht.
Genau. Ja, und dann könnte man auch zur zweiten Hälfte des Films kommen, ne? Und kommen mal zu Vincent, der zweiten großen Hauptfigur des Films, der ja auf den ersten Blick erstmal so das Gegenteil von ihr ist, nämlich das ist eigentlich so ein klassischer alter weißer Mann erstmal, ne? Das ist ein alter weißer Mann, der jedoch, wie wir im Laufe dieser zweiten Hälfte herausfinden werden, doch nicht so klar alt und weiß ist und das in seiner Gender, in seinem Gender-Ding so reproduziert die ganze Zeit, sondern der auch dahingehend eine sehr brüchige Identität aufweist, ne, die sich vor allem im Tanzen äußert, kann man sagen. Ne? Es gibt da eine sehr klare Szene, wo er mit seinem, ja, in Anführungsstrichen Sohn, weil als das gibt sich Alexia dann nun mal aus, tanzen möchte. Und das sind sehr weibliche Bewegungen, die er dafür führt, die überhaupt nicht zu dem passen, wie jetzt ein Mann, der auch so sein Mannsein reproduzieren möchte, sich verhalten würde. Ne? Und es gibt ja noch so eine ähnliche Szene, dann später in so einem Club, ja, wo er auch so mit pinkem Licht so angeleuchtet wird, die Augen zu und er gibt sich ganz der Musik hin und so. Das passt irgendwie nicht so zu diesem Stereotypen, ne?
Ja, stimmt. Es gibt in den Szenen ein paar markante Punkte, dass einmal Vincent zu seinen jungen Mitarbeitern sagt, zu seinen Untergebenen, ich bin für euch Gott, Adrienne, also Alexia ist für euch Jesus.
Ja.
Und ja, das Ganze stilisiert ja schon, sage ich mal, Metaphern, dass da ja ein Raum geschaffen wird, der ja vielleicht so auch eine gewisse Art und Weise eine neue Zeitrechnung irgendwie einläutet. Aber da merkt man wieder, dass er zu anderen, außer zu Alexia, wiederum dieses Machtvolle, dieses Patriarchale behält. Aber zu Alexia irgendwie in anderer Weise gegenübertritt. Also man merkt, er möchte ihr eben einfach nur Liebe entgegenbringen. Und das kennt halt eben keine Rollen oder Erwartungsbilder von einem Mann, von einem Vater, sondern er möchte einfach, dass es ihr gut geht, auch wenn es ihm selber nicht gut geht. Also ich würde die beiden schon als irgendwie verstörte, paralysierte Seelen bezeichnen, die sich da in einer gewissen Art und Weise gefunden haben. Und die dann in ihren eigenen Sprachen, also nicht Sprachen in Form von Ausdrucksweisen, sondern Form von, sag ich mal, gedanklichen Kognitionen versuchen irgendwie, sich miteinander ins Benehmen zu setzen. Und das ist ganz interessant, dass man eben beiden zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, keiner richtigen Rolle zuschreiben kann. Also beide sind weder Fisch noch Fleisch, weder Mann noch Frau. Es ist irgendwie alles in so einem sehr schwer beschreibbaren Raum.
Das ist gerade bei Alexia sehr schwer zu beschreiben, finde ich, weil sie ja eigentlich aus dieser Rolle der Frau erstmal raus möchte, ne? Und das aber, und das ist dann so ein Widerspruch zwischen dem Gender und ihrem tatsächlichen biologischen Geschlecht, weil das ist ja im Endeffekt das, was ihr dann in den Weg kommt bei dieser Männlichkeitskonstruktion, ne? Also dieses Ausbrechen der Schwangerschaft eigentlich und der Brüste vor allem, was sie ja dann sehr schmerzhaft auch mit Gaffer versucht einzudämmen, ne? Das heißt, sie möchte eigentlich komplett aus ihrer Identität raus als Frau, aber kann's nicht in gewisser Weise. Und das Problem bei Vincent ist wiederum, dass er krampfhaft versucht, diese Identität als weißer Mann aufrechtzuerhalten, aber das auch nicht schafft, weil dann wiederum andere Bedürfnisse bei ihm hervorkommen, die dem widersprechen in gewisser Weise. Ja, dieses Tanzen zum Beispiel. Ne? Und wie er das aufrechterhalten möchte, das sieht man ja auch. Also indem er sich da, was ist es, Anabolika oder was weiß ich, da ins Bein rammt. Ja. Man sieht dann dieses schmerzverzerrte Gesicht. Er möchte dieses Männliche, diese Jugend auch irgendwo, ne, dieses Starke möchte er aufrechterhalten. Und er ärgert sich ja dann total, dass er diese Klimmzüge nicht schafft und so. Ne? Das ist ja, das wird ja ganz klar so inszeniert. Das heißt, hier möchte eigentlich jemand seine eigene Identität behalten. Und auf der anderen Seite, und das ist wiederum der Beziehungsaspekt zu Alexia, eine andere Person als etwas konstruieren, was er gerne hätte, was diese Person wäre, nämlich der verloren geglaubte Sohn. Also es geht im Prinzip darum, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Und das macht er dann mit einer Figur, die so ähnlich aussieht eigentlich. Ne? Und das ist ein Punkt, ich fand es ganz interessant, dass dieser Film immer wieder mit Crash von David Cronenberg verglichen wurde.
Stimmt.
Ich muss sagen, ich habe den nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Mhm. Mir ist aber ein anderer, sehr klarer Gedanke gekommen, was für mich total Sinn macht, je länger ich darüber nachdenke. Ich finde nämlich, dass man diesen Film wunderbar in Beziehung setzen kann, wie so viele Filme, zu Alfred Hitchcocks Vertigo aus dem Jahre 1958. Und ich finde, diese Bezüge sind nicht nur da, wenn man so ein bisschen ruminterpretiert, sondern ich finde, das ist auch relativ klar so inszeniert. Ich muss jetzt ein bisschen Vertigo spoilern, muss man an der Stelle sagen. Worum geht es in Vertigo? Eigentlich geht es vor allem in der zweiten Hälfte von Vertigo darum, dass ein Mann, Entschuldigung, so ein klassischer, ja, männlicher Typ, ne, so wie man das in den 50ern halt auch war, versucht, eine Frau wieder zu beleben, die er in der ersten Hälfte des Films verloren hat. Und dazu trifft er auf eine andere Frau, die so ähnlich aussieht, die eben seine verloren geglaubte oder die gestorbene Frau. Ich habe jetzt einen Frosch im Hals gerade. Das heißt, es geht im Prinzip darum, eine Identität wiederherzustellen, die als verloren geglaubt schien und um das Erschaffen einer Wunschvorstellung, wenn man so möchte, die sich jetzt in Titan wiederum, also das ist ja was in Titan auch passiert, ne? Nur bezieht sich das in Titan nicht unbedingt nur auf das Aussehen, sondern auch auf das Verhalten, ja? Also Vincent ist ja die ganze Zeit so sauer darüber, dass er sich nicht so verhält wie der Sohn, dass er mal mehr sprechen soll, dass er offen sein soll und so, ne? Und dieser ganze Spaß. Also in diesem Sinne versucht Vincent auch, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken und dadurch so eine schöne Vergangenheit und diese schönen Erinnerungen von früher wieder zu erwecken. Und das wird eins zu eins eigentlich inszeniert in Titan, oder dieser Bezug wird hergestellt durch diese Szene in dem Wohnzimmer, wo er dann anfängt zu tanzen. Mhm. In Vertigo ist das so, dass wir dort einen Raum haben, das ist so die Wohnung von Madeleine, so heißt diese Frau, die er wieder zum Leben erwecken möchte sozusagen. Die wird so inszeniert mit so relativ klaren Fenstern, mit Rollos dran im Endeffekt, wo dann Licht durchscheint. Nur ist es in Vertigo eben nicht wie in Titan so grelles Licht, was von einer Laterne stammen könnte oder so, sondern es ist grünes Neonlicht. Und eigentlich ist die Inszenierung hier in Titan genauso wie in Vertigo, nur dass dieses grüne Neonlicht durch die Fenster fährt. Mhm. Wo finden wir dieses grüne Neonlicht aber? Links in der Ecke. Es gibt tatsächlich links in der Ecke, wenn man sich dieses Bild anschaut, wie er so rumtanzt, das sieht man auch im Trailer übrigens, gibt es so einen kleinen Streifen an der Wand, der grünes Neonlicht ist. Wir wissen aber gar nicht, wo das herkommt. Das heißt, es ist extra so hingesetzt, ne, damit man einen Bezug herstellen kann. Ne? Das hat sonst überhaupt keine Bewandtnis für irgendwas. Ne? Also da wird im Prinzip dieser Bezug zu Vertigo hergestellt. Und das ist auch was sich in anderen Aspekten des Films, in der Ästhetik auch wiederfindet, beispielsweise in den Raumkonstruktionen und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird auch, hier wird auch artikuliert, dass es im Prinzip um einen Mann geht, der eine Wunschvorstellung wieder realisieren möchte und im Prinzip einen Menschen seiner wahren Identität rauben möchte, um diese Wunschvorstellung eben für sich herzustellen.
Mhm. Ja? Und das Ganze passt ja dann zu dem Kontrast, dass man eben eine Frau hat, die hochgradig schwanger ist, die sich aber verstümmelt, um einen Sohn zu sein, um einen Sohn darzustellen, der dann wieder von einem Dritten, also von Vincent, als solches auch identifiziert wird. Also man muss sich da mal diesen Kontrast vor Augen halten. Man hat erst diese Messehostess, dieses männliche, attraktive Objekt. Und dann hat man auf einmal den gleichen Menschen als Mutter im Phänotyp, im äußeren Körper oder mit körperlichen Merkmalen eines Mannes. Sie verheimlicht ihre Oberweite, ihren Bauch, versucht das zu verstecken. Und auf einmal wird aus diesem männlichen Blick, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt als weiblichen Blick identifizieren kann, aber es wird auf jeden Fall der männliche Blick negiert, indem Frauen auch als Bild oder als Mensch, als Lebewesen verstanden werden, die auch eben nicht attraktiv sein können, die unvorteilhaft da sitzen können, die kurze Haare haben, die Wunden haben, die blaue Flecken haben, die irgendwelche Körperflüssigkeiten ausströmen, die einen Menschen verstören. Also da in, hochstilisiert eben mit diesem Motoröl, was ja auch wiederum anzeigt, dadurch, dass ja im gesamten Film kein Sex mit Männern stattfindet, seitens Alexias, dass der Mann auch so ein bisschen diesbezüglich, um jetzt zu einer neuen Erkenntnis, zu einer neuen Synthese zu kommen, der Mann völlig obsolet ist.
Ja,
der Mann als, der Mann halt Liebe geben soll, als Vater da sein soll, aber als dieser Zeugungsapparat, als dieser Adonis, als dieser Stier, der die Frauen befruchtet, reihenweise, hat der Mann dann in irgendeiner Art und Weise ausgedient und wird durch Maschinen stilisiert im Sinne des Films irgendwie ersetzt. Und die Reproduktion dieser neuen Spezies, dieser Synthese aus Mensch und Maschine, bedarf eben nicht mehr dieser Männlichkeit. Und das muss dann eben auch der Vater Vincent mitbekommen, der krampfhaft versucht, seine Jugend zu behalten, seine Kraft zu behalten, seine Männlichkeit zu bewahren. Aber das Einzige, was er bewahren kann, ist eigentlich nur die Liebe zu eben seinem Sohn oder eben zu Alexia. Und das ist dann, sage ich mal, auch wieder so dieser Nullpunkt, wo das Menschsein in dem Sinne nochmal neu geschaffen oder neu verstanden wird, indem es eben diese ganzen genderfluiden Sachen ausprägt und eben sagt, dieses ganze Gender, dieses Rollendenken, dieses Genderfluide, das ist eben fluide. Also man sollte das nicht irgendwie in irgendwelche Rollen packen, sondern es einfach dabei bewenden lassen, dass es eben verschiedene Personen oder verschiedene Rollen in einem und denselben Menschen geben kann, durch die und die Umstände und so weiter und so fort.
Genau. Das ist übrigens ein Thema, was auch in Vertigo sehr präsent ist dann nochmal, dass es eben nicht nur darum geht, dass eben ein Mann eine Frau neu rekonstruiert aus einer anderen Person, sondern dass auch diese ursprüngliche Person sich dann auch noch in den Mann verliebt. Das heißt, es gibt auch noch diesen Twist, dass sie das möchte oder dass sie im Prinzip in so einem Zwiespalt ist zwischen ich möchte eigentlich ich selbst sein und gleichzeitig möchte ich aber zu dem werden, was der Mann begehrt, damit ich mit ihm zusammen sein kann in diesem Sinne, ja. Und das ist ja auch was dann im Verlaufe des Films so in Titan einzieht, wenn sie dann diese Sohnrolle annimmt und dann auch gerne bei ihm ist, ne, und sich dem hingibt. Aber dann kommt ihr halt wieder, und daraus bezieht der Film dann so eine ungeheure Spannung, kommt ihr das in den Weg, dass sie halt trotzdem biologisch eine Frau ist, die ein Kind zur Welt bringt und das muss sie dann verstecken. Und das Kind kommt aber immer näher, ne? Und die Frage ist eigentlich nur, wann explodiert es? Und die spannende Frage ist dann auch, wie reagiert Vincent? Und da sehen wir ja dann auch, dass er das trotzdem annimmt. Also selbst an diesem Punkt dann, wo eigentlich völlig klar ist, selbst für ihn muss dann klar sein, dass es nicht sein Sohn ist, ne? Aber selbst dann nimmt er diese Rolle als treusorgender Vater sozusagen oder Opa in dem Sinne dann ja an. Ne?
Ja, in seiner, sage ich mal, sehr psychisch labilen Situation bleibt ihm auch nichts anderes übrig, wenn er nicht vor den absoluten Ruin dastehen möchte, da seine Frau ja von ihm weggezogen ist, ihn verteufelt, ihn für blöd verkauft. Und ihm bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, möchte er Alexia/Adrien in irgendeiner Art und Weise behalten. Und so eine gewisse Erotik, also er möchte Alexia als seinen Sohn Adrien wahrnehmen, aber als das Ganze dann auffliegt, umso mehr kommen dann schon so auch mal erotische Momente zustande, wo man vielleicht denken könnte, na, jetzt könnte es kippen, dass die beiden sich jetzt vielleicht doch näher kommen, als er es mit seinem Sohn eigentlich jemals wollte. Und man kann beide dann schon so als Paar verstehen, als Freund und Freundin, beziehungsweise als Mann und Frau, Sohn und Tochter, Sohn oder Tochter, beziehungsweise Vater und Sohn oder Vater und Tochter. Und das Ganze wird eben aufgelöst, so diese Rollen. Man kann da ganz viele Versatzstücke einsetzen, so ein Paradigma, Vater und Sohn, das eben durch jegliche Rolle austauschen. Und es würde irgendwie Sinn ergeben, dadurch, dass eben alles irgendwie angesprochen wird.
Aber interessanterweise nur im privaten Raum, ne? Also es gibt ja dann diese sehr zentrale Szene für den Film, wo wiederum gezeigt wird, dass eigentlich die Rollen weiterhin in der Öffentlichkeit oder beziehungsweise in diesem Ja, in dieser Gruppe, dieser Feuerwehrmänner und Feuerwehrmann ist ja auch so ein klassisch männlicher Beruf irgendwie, ne, so ein männlich konnotierter Beruf, wo die aufrechterhalten werden müssen. Und das ist die Szene, in der Alexia dann auf dem Feuerwehrauto tanzt und dann eigentlich wieder das reproduziert, was wir vom Anfang her kennen. Dieser sehr erotische, sehr, sehr weibliche Tanz, der dann aber wiederum so gar nicht dazu passen möchte, weil sie ja im Gesicht dann immer noch aussieht. Oder, ne, also diese gebrochene Nase, das abgeschorene Haar und so.
Eigentlich Adrienne in dem Moment.
Genau, sie ist Adrienne in dem Moment, ja, genau. Und versucht eigentlich in dieser Szene, so könnte man vielleicht interpretieren, diesen Schritt auch in die Öffentlichkeit, ja, und auch vielleicht so dieses, die Liebe von Vincent auch in der Öffentlichkeit in diesem sehr männlich konnotierten Raum einzufordern im Prinzip, ja, dass er diesen letzten Schritt sozusagen macht, ne. Und das ist ja dann wiederum was, was dann am Ende des Films gar nicht mehr geht. Also man könnte sich ja mal vorstellen, wie diese Geschichte weitergeht. Und dann gibt es halt dieses Kind, um was er sich jetzt kümmern muss, ne, was halt so eine Metallplatte dann auch hat. Und stellt sich das mal, also in, das kann man ja nicht 100 Jahre verstecken oder so, ne. Das muss ja dann irgendwie weitergehen, ne.
Ja. Also sie fordert die Menge, indem sie da in exponierter Lage auf irgendeinem Feuerwehrauto steht, dazu auf, sie zu akzeptieren.
Genau.
Ja. Gefallen zu bieten, sei sie jetzt Mann, sei sie jetzt Frau, das ist in dem Moment, natürlich wissen wir, dass es eine Frau ist, aber in dem Moment ist das rein äußerlich überhaupt nicht zu erkennen. Sie könnte beides sein,
ja.
Tanzt trotzdem wie eine Frau und man muss es einfach annehmen, man muss es eben akzeptieren. Und ja, also eben dieser ja, Körper... äußerlich sehr ansprechende Tanz als Schrei nach Akzeptanz.
So. Ich möchte mal die Lesarten, die man so zu Vertigo rausfinden kann, noch ein bisschen weiterführen und noch ein bisschen weiter auf den Film übertragen. Und zwar gibt es so die weit verbreitete These oder so die weit verbreitete Interpretation von Vertigo, dass es sich bei Madeleine, also der Frau, die in der zweiten Hälfte hergestellt wird, sozusagen von, weiß nicht, von Scotty, gespielt von James Stewart, dass es sich bei Madeleine um eine Art Metapher für einen Film an sich handelt. Und zwar vor diesem Hintergrund, da wir hier eine wunderschöne Frau sehen, die auch wunderschön inszeniert wird, die auch als Attraktionsobjekt dargestellt wird. Aber gleichzeitig wissen wir als Zuschauer ja, dass es sich dabei nicht um Madeleine handelt, sondern dass es sich um eine ganz andere Frau handelt. Ja, also die ursprünglich, ne, also die sie halt übrigens mal war, früher mal war, Judy. Das heißt, wir haben hier im Prinzip so ein Beziehungsgeflecht oder so eine Beziehung zu dieser Figur, dass wir auf der einen Seite wissen, es ist ja nicht real, ne, aber auf der anderen Seite sind wir so affiziert davon und finden das so schön und es wird so grandios inszeniert, dass wir es wiederum annehmen wollen und eigentlich gar nicht wollen, dass sie wieder ihre ursprüngliche Identität annimmt, ne. Und das ist ja auch so die Art und Weise, wie wir einem Film begegnen, ja. Wir begegnen mit Emotionen, wir lachen, weinen und so weiter, ne, und haben, lassen uns affektieren davon sozusagen, aber gleichzeitig haben wir ja diese Sicherheit im Kinosessel, wir sehen hier nur einen Film, die Gewalt passiert dort nicht wirklich, ja, oder diese große Liebesbeziehung, ja, und das ist so ein ständiger Zwiespalt, in dem wir uns als Kinozuschauer befinden. Und ich finde das bei Alexia ganz interessant, weil ich finde, dass man diese Interpretation auf sie auch umdichten kann. Und zwar wird da die Metallplatte dann auf einmal auch noch ein bisschen interessanter. Denn wir haben es hier mit Alexia mit einem Wesen zu tun, oder mit, ja, mit einem Wesen zu tun, was im Prinzip eine Mischung aus Mensch und Maschine ist, ja. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine durchaus verführerische Schönheit, die gerade in der ersten Hälfte des Films oder in dieser ersten Szene sehr zu tragen kommt und uns auch affizieren soll, als männliche Zuschauer vor allem, ne, mit einem männlichen Blick. Auf der anderen Seite haben wir ja da ein Wesen, was nur aufgrund dieser Metallplatte im Kopf, also aufgrund eines mechanischen Vorgangs, überhaupt existieren kann, überhaupt leben kann, ja, überhaupt dann in der Lage ist, diese ganzen Tätigkeiten zu verführen. Was dann allerdings uns in der Szene, wenn wir ihren Tanz sehen, verborgen wird. Ja, wir sehen das ganz zu Beginn mal, diese Narbe, und da sehen wir, ah klar, das ist die, die hier den Autounfall hatte. Und das sehen wir ja nicht mehr, ja. Wir versuchen das eigentlich schon fast auszublenden, weil das ja auch so was Anti-Erotisches irgendwie hat, ne, diese Narbe und so, ne. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier Emotionen, mit der wir sie verbinden, auf der anderen Seite wissen wir, dass es nur aufgrund eines mechanischen Vorgangs funktionieren kann. Und in diesem Sinne Ja, finde ich das ganz interessant, weil man vor diesem Hintergrund ja Vincent auch als eine Art Regisseur denn sehen kann. Oder ich würde es nicht mal als Regisseur sagen, weil er selbst konstruiert ja nicht wie in Vertigo diese Person oder diesen Sohn wieder, sondern eigentlich ist er ja so eine Art Kinozuschauer, der im Prinzip aus dem, was er sieht, eine eigene Lesart herauszieht, wenn man so möchte, ja, eine eigene Interpretation dessen, was er da sieht, ja. Also in dem Falle sein Sohn. Das heißt, er möchte unbedingt etwas Bestimmtes in dieser Person sehen, was jedoch andere wiederum nicht sehen könnten. Mhm. Also wie vor allem die Feuerwehrmänner, die sie ja auch wiederum so sehen, ja. Das heißt, wir haben hier mit Alexia, mit dieser Figur Alexia im Prinzip eine Figur, die mehrere Leseangebote eigentlich uns widerspiegelt. Also zum einen wissen wir, dass sie, was Sexus angeht, das biologische Geschlecht, eine Frau ist, gleichzeitig ist sie dann aber ein Mann, also sie konstruiert sich als ein Mann. Und er nimmt halt so eine gewisse Lesart an, dass das ist jetzt an der Stelle echt schwer, das zu sagen, festzulegen, sein Sohn ist. Und das macht er ja selbst am Ende, wo er eigentlich gar nicht mehr der Lesart ausweichen kann, dass es eine Frau ist im Endeffekt, ne? Also das ist schon sowas. Und dahingehend finde ich diesen Geburtsaspekt sehr interessant, weil Film ja auch immer wieder ein Rückgreifen auf eine gewisse Historizität ist. Also auf gewisse Mechanismen, die bereits in der Filmgeschichte einmal ausprobiert wurden, ja. Also ich finde das ganz interessant. Wir hatten in der letzten Folge, als wir darüber gesprochen hatten, was ich als letztes gesehen hatte, habe ich gesagt, und ich habe das nicht so geplant, habe ich ja gesagt, dass ich mir sehr viele von diesen früheren Filmen nochmal angeschaut habe, weil man da wirklich das Mechanische des Films noch so erkennt, ja. Auch wenn Emotionen irgendwie drinstecken. Aber eigentlich ist das eher was Mechanisches. Es hat eher was Funktionierendes. Mhm. Und dahingehend finde ich das ganz interessant, dass sie, also dass Alexia ja hier auch im Prinzip auf etwas rein Mechanisches zurückgreift, also auf das Auto im Endeffekt, um dann wiederum zur Geburt von etwas ganz Neuem zu kommen, ja, also das weiterzuentwickeln, ja, also auf eine gewisse Historizität, auf etwas Vergangenes zurückzugreifen, um wieder was Neues zu schaffen. Und das ist ja genau das, was dieser Film im Endeffekt auch tut, durch die Bezüge zu meinetwegen Cronenberg, zu Vertigo, ja. Das hat ja schon was Postmodernes, zu Drive. Mhm. Ich fand das ganz gut, dass du das nochmal gesagt hattest, weil ich hatte das komplett vergessen, dass sie ja auch diese Jacke da anhat, ne? Dass im Prinzip auf vorhandenes Material zurückgegriffen wird, um wiederum etwas Neues zu machen und das weiterzudenken. Also diesen Identitätsaspekt, Entschuldigung, von Vertigo auch in gewisser Weise weiterzudrehen und auf eine aktuelle politische Gender-Debatte umzumünzen, ja, und das im Prinzip weiterzudenken. Das fand ich super spannend, dass dieser Film das im Prinzip macht. Es ist im Prinzip so ein bisschen das Ähnliche, und jetzt bin ich auch gleich fertig, was Dominik Graf mit Fabian oder der Gang vor die Hunde gemacht hat, nur dass er es halt sehr explizit macht, ne? Also wirklich mit historischen Aufnahmen, ne, mit Archivmaterial und so, und dann auch auf sowas wie der Prozess von Orson Welles ganz klar zurückgreift und so. Also er macht das hier ganz klar. Und bei Julia Ducournau ist es ganz interessant, dass das da eher so ein Leseangebot ist. Aber ich finde, es ist ganz klar vorhanden irgendwie.
Also sogar auf mehreren Ebenen. Also ich finde gerade diese Geburtsthematik, diese neue Schöpfung, dieses im Cronenbergschen Sinne könnte man sagen, dieses neue Fleisch, was da geschaffen wird, wird ja sowohl eben bei der Geburt Jesus Christi geschaffen, als auch im Film, in ganz, ganz vielen Filmen, die eben die Geburt als ja Erlösendes, als ja neue Stufe, als neue Instanz wahrnehmen. Okay. Und gerade in diesem Sinne könnte man ja sagen, dass der Mensch eben kein domestizierbares Lebewesen ist, das sich irgendwie in Form, in Gebräuche, in Regeln und in Konventionen eingendern, eingemeinden lässt, sondern dass es eben ein Wesen ist, das ich auch synthetisieren darf. Und in dem Sinne, hier der künstlerische Aspekt, Fortpflanzung mit einem Auto, könnte man jetzt munkeln, dadurch, dass er nicht so ganz geklärt ist, warum ist sie denn jetzt schwanger? Also sie hatte mit einem Auto ja in einer sehr abstrakten Art und Weise Sex oder sehr befremdlichen. Also aus einer westlichen, aktuellen Sicht. Vielleicht wird ja der Geschlechtsverkehr mit Maschinen eines Tages zur Normalität.
Ist in Japan schon ein großes Ding.
Ja, okay.
Sexroboter, Puppen und so.
Genau, also vielleicht ist das ja irgendwo eine Referenz. Aber so diese Synthese, diese Neugründung, diese Neuverschachtelung des Menschseins, was ist ein Mensch, was darf ein Mensch sein, wird hier natürlich durch einen Horrorfilm, durch Regeln eines Horrorfilms ansehnlich, spannend erzählt, ist aber dann eben im Subtext hochgradig existenziell und natürlich dann eben auch politisch. Und es wird eben dieser Body-Horror genutzt, um ja, Gender-Thematiken zu klären, beziehungsweise diese durch eben diese Synthese, Antithese zu eben zu einer neuen Erkenntnis zu führen, im ganz einfachen dialektischen Sinne.
Absolut.
Genau, also das war für mich so diese Kernthese des Films, dass eben diese Genderrollen einfach komplett aufgelöst werden. Wir machen was ganz Verrücktes, was den Zuschauer reizt, was den Zuschauer überfordern und überfluten kann an Grenzüberschreitungen, an Schauwerten, die vielleicht vorher nicht da waren. Der Film kommt da schon mit einer ganz schönen Dampframme an, um einen dann eben, sage ich mal, vielleicht auch zu schocken und durch den Schock eben zum Nachdenken anzuregen. Ich denke da an ein Zitat aus dem Film 7 von Kevin Spacey, also in dem Falle dann die Figur John Doe.
Mit Kevin Spacey, von David Fincher.
Von Kevin Fincher, genau. Aber das Zitat Kevin Spacey gesagt, der mehr oder weniger sagte, es reicht nicht, die Menschen anzutippen, sondern man muss sie mit einem Vorschlaghammer treffen, damit sie einem zuhören. Ja, alles klar. Und in dem Sinne kann man das auch verstehen, dass die Thematik, die sehr sensible Thematik im aktuellen Diskurs, dann doch so prätentiös auf die Netzhäute der Zuschauerinnen und Zuschauer draufgehämmert wird.
Das heißt, es geht auf der einen Seite um das Auflösen von so einer Künstlichkeit. Also künstlich sind ja auch Gender, festgefahrene Gender Sachen, ne? Also ja. Männlich, Mann ist männlich und Frau ist weiblich und bla bla bla. Ne? Und auf der anderen Seite geht es ja auch um Kunst als etwas, sich selbst zu entwerfen und seinen eigenen Habitus so zu entwerfen. Ne? Also im Prinzip so die negative und die positive Seite von Kunst in diesem Sinne auch irgendwo. Ne?
Ja.
Und das stellt ja der Film auch in gewisser Weise in seiner Ästhetik aus. Also wir haben es hier mit einem durch und durch künstlichen Film zu tun. Ja, also da ist nichts Naturalistisches, nichts Realistisches dran. Wir haben enorm viel Kunstlicht. Das haben wir in praktisch jeder Einstellung. Selbst in den Waldszenen, ja, wenn die da so durch den Wald gehen und im Hintergrund so ein Strahl da reinkommt, das ist Kunstlicht, ne? Das ist ganz klar. Und vielleicht noch so ein bisschen das Feuer, das, was noch so ein bisschen was Realistisches hat, aber selbst das ist so platziert eigentlich, diese einzelnen Feuerstellen, dass das eigentlich nicht so in einem normalen Brand, also das kann ich mir relativ schwer vorstellen, ne? Und das ist, ne? Das heißt, eigentlich wird ja auch auf der ästhetischen Ebene so das Leben in einer künstlichen Welt
auf jeden Fall.
Hergestellt, in der das Künstliche auf der einen Seite einengt sein kann, also wir denken an die bürgerliche Gesellschaft mit den klaren Gender-Konstruktionen, die sehr eindeutig sind, aber auch Befreiung sein kann, ja, also im Prinzip, ich erschaffe mich als etwas Neues, was dann wiederum eine Befreiung für mich selbst ist. Das ist ja auch in einer Szene, wird das relativ klar, in diesem Bus, wo ja Alexia dann eben nicht von diesen pöbelnden Menschen auf der Rückbank, diesen Männern da angemacht wird, sondern die Frau neben ihr, ja, weil sie ja nicht mehr nicht mehr eine Frau ist in dem Moment, ja, das wird ja relativ klar gezeigt. Und lustigerweise ist das auch in den Nachtszenen, also wenn sie sich so durch die Nacht bewegt, wird dieses Künstliche sehr, sehr klar, dadurch, dass sie auch immer so ein bisschen heller ist, ne? Ist eine sehr helle Farbe und das bildet einen sehr klaren Kontrast zu dieser dunklen Umgebung, ne? Und was auch so dieses Thema im Prinzip in den Vordergrund rückt, dass in dieser durch und durch künstlichen Welt die Individuen, die Identitäten ganz klar nach vorne gerückt werden, ja? Auch dadurch, dass wir es oft mit Tiefenunschärfe zu tun haben und so, ne? Also in sehr, sehr, also wenn die Einstellungen mal ein bisschen totaler werden, als sie sonst so sind, ja.
Mich hatte das an die typische, also jetzt von der optischen, ästhetischen Aufbereitung an die Pop-Art-Kunst erinnert, an irgendwie dieses Werk von Andy Warhol, Shots Marilyn. Kopfporträts in ganz verschiedenen Farben, in so Briefmarkenformat. Dass ein Mensch immer mit verschiedenen Kontrasten, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Identitäten, man kann ja auch Farbe irgendwie als Identität werden, dargestellt wird. Also ja, blau natürlich männlich, rosa natürlich weiblich. Das sind so diese Konventionen, die wir kennen. Und das Ganze wird dann ja nochmal durch die Verdopplung dann irgendwie aufgelöst.
Genau.
Also so dieses Pop-Art-Ding oder eben auch an Nikolaus Winding Refn, wenn man jetzt, also ich glaube, dieses Bild von Andy Warhol war von 1964, ist jetzt auch schon eine ganze Ecke alt. Aber aktuell bedient sich eben Nikolaus Winding Refn an dieser Kunstform, an dieser Neon-Kunst, an diesem ja, Neon-Punk oder Pop-Punk.
Pop-Art,
also dieses wirklich Postmoderne, dieses Zurückgreifen und neu kreieren von Konventionen, von älteren Sachen. Und ich dachte auch kurz dran, dass Titan eigentlich auch so oder Alexa eben auch so nie ein Demon ist, um da nochmal
auf
einen ganz guten Film von Nikolaus Winding Refn einzugehen, der mich da an vielen Stellen vom Szenenbild gerade diese Tuning-Messe dran erinnert hat.
Ja, der ein ganz ähnliches Thema hat, ne?
Ja.
Nur dass er den Gender-Aspekt so eigentlich ausklammert so ein bisschen, ne?
Also ja, oder im Gender, in einer Facette dieses weiblichen Genders bleibt und den eben ad absurdum führt, ganz überspitzt und dort eben wirklich, sag ich mal, das Ganze noch ja übersättigt, wobei dann hier eben das Ganze ja versucht wird aufzulösen, im wahrsten Sinne des Wortes, genau.
Du hast eben schon postmodern gesagt, also der Film ist in vielen Teilen auch so ein sehr starker Rückgriff auf Vorhandenes, das habe ich ja eben schon gesagt, ne? Film
genau,
und, und dieser Sex im Prinzip, also moderne Filmmacher haben sozusagen Sex mit der Vergangenheit und schaffen daraus was Neues, wenn man das auf so übertragen möchte.
Ja.
Ne? Und das finde ich, da kann man noch kurz was zu sagen, spiegelt sich auch so ein bisschen in den Raumkonstruktionen des Films wieder, finde ich. Also wir haben es hier mit Raumkonstruktionen zu tun, die im Prinzip, so hatte ich zumindest das Gefühl, so ein bisschen Labyrinth aus Innenräumen auch darbieten. Beziehungsweise Labyrinth ist vielleicht das falsche Wort, aber die so eine große Unübersichtlichkeit eigentlich schaffen, indem eigentlich keine oder relativ wenige Zwischenräume zwischen einzelnen Orten gezeigt werden. Das heißt, wir haben eigentlich kein Gefühl dafür, wie weit ist jetzt zum Beispiel der Raum, in dem sich Alexia zum Großteil der zweiten Hälfte des Films dann auch befindet, also ihr Raum, wie weit ist der jetzt von der Küche weg oder so, ne? Das sind so Auslassungen, mit denen hier gearbeitet wird und gleichzeitig auch mit Lichtkonstruktionen, die auch so ein bisschen durchaus an Argento und so erinnern, ne? Also gerade wenn Vincent in seinem Bett sitzt und mit diesem roten Licht angestrahlt wird, ne? Das hat so was Giallo-mäßiges dann irgendwie. Ja. Und auch da ist hier mit Sicherheit der Rückgriff auf vorhandenes Material gegeben, kann man sagen, ne?
Ja, in dem Sinne, also vielleicht noch abschließend, so viel habe ich gar nicht mehr.
Ich auch nicht mehr.
Ich möchte noch sagen, dass der Film mir zuweilen Ideen oder eine Erkenntnis vermittelt hat, dass man gerade jetzt und auch zukünftig gesehen nicht nur Fragen von Transmann und Transfrau beantworten können sollte und klären sollte, sondern vielleicht eben auch von Transmensch, denn so absurd das Ganze ist, diese, ich kenne gerade diesen Fachbegriff nicht, aber diese Verschmelzung, die eben im Silicon Valley da schon angestrebt wird von Mensch und Maschine, ist ja dann doch schon spruchreifer, als man vielleicht denkt. Und hier wird das natürlich in einer anrüchigeren Art und Weise gezeigt, aber die Symbiose aus Mensch und Maschine ist dann vielleicht doch näher als man denkt. Und vielleicht hat Julia Ducournau das Ganze schon so ein bisschen im Blick gehabt, welche Fragen es außerhalb von Transmann und Transfrau noch zu klären gibt, dass es eben auch diesen Transmensch irgendwann geben könnte.
Du hast im Prinzip schon fast gesagt, das Transhumanismus ist, glaube ich, der Begriff.
Genau,
so ein Zwischenschritt genau zur Maschine. Naja,
also
mal gucken, was da noch auf uns zukommt.
Eine breite Palette, die Julia Ducournau, also man muss wirklich sagen, ist eine sehr junge Frau, aber was da schon für eine Expertise und für ein Ideenreichtum drinsteckt, das ist dann doch schon ganz beachtlich. Ich meine, natürlich, sie kann sich stilistisch auf eine breite Vergangenheit berufen und kann sich da dem Versatzstücken eben postmodern bedienen, aber hebt das Ganze im Subtext auf eine Metaebene, die ich so noch nicht kannte, in der Drastik und mit der optischen Vehemenz.
Ja, das ist super spannend. Also ein super spannender Film, hochinteressanter Film, über den man viel sprechen kann. Wie gesagt, ich fand vor allem diesen Aspekt, diesen Bezug zu Vertigo ziemlich gut, dass sie im Prinzip diesen Film weiterdenkt und auf diese aktuellen Diskussionen, die wir so haben, rüber bezieht. Und das finde ich super spannend, weil sie eigentlich mit diesem Bezug, eigentlich auch so einen Bezug auf die Lesart von Vertigo nimmt und im Prinzip der Film Vertigo auch als so eine Art Leseanleitung für den Film in gewissen Teilen zumindest dienen kann, ne? Auch wenn da noch sehr, sehr viele andere Aspekte drinstecken, wie auch natürlich in Vertigo noch Aspekte drinstecken, die jetzt bei Ducournau hier keine Rolle spielen. Aber das vielleicht an anderer Stelle, wenn wir vielleicht irgendwann mal über Vertigo sprechen. Mal gucken. Das machen wir das nächste Mal nicht. Das nächste Mal geht es erstmal um Raw, um ihren ersten Film, würde ich sagen.
Ne? Genau. Aber bevor wir, glaube ich, uns Raw widmen, wollten wir doch noch mal ins Kino gehen.
Absolut. Man muss dazu sagen, wir nehmen das heute am, was ist das, 2. November auf.
Ja, genau.
Am 2. November. Ihr hört diese Folge allerdings frühestens am 7. November, am Sonntag. Und wenn ihr das jetzt hört, heißt das, dass ihr ab morgen, ab dem 8. November bis zum 10. November, also bis Mittwoch, könnt ihr Titan hier in Erfurt im Kinoclub sehen.
Genau, im Kinoclub am Hirschlachufer, die Nummer ist mir gerade nicht geläufig, aber ein sehr schönes kleines Genre-Kino, das ein monatlich wechselndes und breites Programm einen Film anbietet.
Genau.
Und eben auch Titan, das werden wir uns, denke ich, nochmal gönnen.
Müssen wir nochmal rein, 21.15 Uhr kommt er jeden Tag da.
Geil, und für all diejenigen, die jetzt vielleicht Interesse am Film bekommen haben oder die sich den Film vielleicht auch nochmal angucken wollen, vielleicht auch auf ein kleines Gespräch irgendwie nach Filmsichtung vorbeikommen wollen,
ja,
die sind dazu natürlich herzlich eingeladen.
Genau, wir können ja auch nochmal über Social Media publizieren, ab welchem Tag wir dann drin sitzen. Vielleicht trifft man sich ja mal. Ne? Bis dahin, falls ihr das nicht macht, liked uns, followt uns, gebt uns auch, das habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich aus sehr, sehr vielen Podcasts gehört, dass vor allem Bewertungen auf Apple sehr, sehr hilfreich sein sollen. Das, ne? Also gebt uns da mal, haut mal die 5 Sterne rein oder wie auch immer euch das gefällt. Ist ja auch egal. Ne? Also macht das mal, das wäre super nett. Und davon abgesehen, das habe ich jetzt im Vorgespräch schon gesagt, was ich schon die letzten Male immer sagen wollte, was ich aber immer vergessen habe, wenn ihr einen Film habt, den wir mal besprechen sollen, dann schreibt uns das doch einfach und dann setzt euch vielleicht sogar mit hier rein, falls ihr Bock habt. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch aufs Sofa oder wo auch immer es euch am gemütlichsten ist, könnt ihr euch das natürlich auch einfach anhören. Aber schreibt mal, welchen Film wir so besprechen sollen und dann machen wir das vielleicht auch mal.
Sehr gern.
Auf jeden Fall machen wir das.
Kommunikation ist immer eine gute Sache, gerade in modernen Podcasts, wie wir aus anderen Podcasts schon gelernt haben.
Ja.
Genau, also wie gesagt, nehmt die Sache gerne wahr. Wir sind gern für euch bereit und auch auf eure Wünsche natürlich einzugehen.
Genau. Ich würde sagen, damit war's das und wir sehen uns das nächste Mal bei Raw. Macht's gut.
Macht's gut.